Vorab ein kleiner Hinweis. Ich habe diese Podcast-Folge aufgenommen, ohne zu merken, dass mein eigentliches Mikro gar nicht angesteckt war. Deshalb ist die Qualität diesmal nicht ganz so toll. Und ich habe kurz überlegt, ob ich die Folge nochmal komplett aufnehme. Aber nee, ich habe sie euch so gelassen. Deswegen entschuldigt einfach diese mega schlechte Qualität.
Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wollte euch mal einmal ganz kurz erzählen, wie diese Idee überhaupt zustande kam, dass ich diesen Podcast aufnehme. Eigentlich war das eine relativ kurzfristige Idee. Ich habe immer gedacht so, also dass die sich trauen, mit so einem Podcast rauszugehen, die Leute, da gehört ja schon immer ziemlich viel Mut zu und ich könnte sowas nicht. Und dann habe ich mich am Anfang, als ich vor... Ich glaube, knapp 3 Wochen war es jetzt. Ja, nach meiner Fuß-OP auf dem Sofa lag, mit einer guten Freundin geschrieben. Und ja, wie geht's dir so, wie geht's mir so, wie es halt immer so ist. Und dann habe ich noch gesagt, die ist nämlich Physiotherapeutin für Pferde und bildet sich auch immer wieder regelmäßig fort. Da habe ich gesagt, wir müssten eigentlich mal irgendwie zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen und das mal in die Welt rausbringen mit unseren Erfahrungen, die wir so gemacht haben, mit verschiedenen Kunden und so. Und dann so, oh ja, und dann haben wir uns so Stories hin und her geschrieben. Und dann dachte ich mir, warum nicht die Leute einfach genau da mitnehmen, in diese alltäglichen Situationen, mit denen wir zu kämpfen haben, beziehungsweise ja, einfach auch meinen potenziellen Kunden oder beziehungsweise Leuten, die in derselben Situation stecken wie die Leute, die überlegen, hier Reiten anzufangen, einfach mal Tipps mit auf den Weg zu geben, wie das Reiten einfach einfacher sein kann. Dass es halt nicht in einer klassischen Reitschule sein muss mit 8 Leuten in der Abteilung und dann willst du ja auch nicht als Ü60 irgendwie mit Jugendlichen zusammenreiten. Da kommst du dir ja auch total doof bei vor. Ich hatte gestern 2 neue Kunden hier, Kundinnen, beide Ü50, Ü60. Richtig, richtig toll, kann ich euch sagen. Die eine ist auch in einem Reitverein sogar tätig und traute sich da aber tatsächlich selber gar keine Reitstunden zu nehmen. Was ich auch einerseits total paradox finde, weil man ist jeden Tag irgendwie mit Pferden zusammen und arbeitet da ehrenamtlich und hätte genug Möglichkeiten, da irgendwie aufs Pferd zu steigen und da auch Reitstunden zu nehmen. Aber dann wiederum ist halt immer diese Angst, diese Scheu im Hinterkopf, was ist wenn, oder beziehungsweise, ja doch, was ist wenn? Also was ist, wenn ich mich blamiere? Was ist, wenn ich es einfach nicht mehr so kann wie die ganzen Jugendlichen? Was denken dann die anderen von mir und so? Und die andere, genau das Gleiche, die ist vor 2 Jahren das letzte Mal geritten, aber auch halt immer nur so sporadisch, also nie wirklich regelmäßig richtig. Und die hatte mir vom Vorfeld auch schon gesagt, sie hat auf jeden Fall Angst, weil sie hat damals auch einen schlimmen Sturz erlebt und auch selber am eigenen Leib erfahren und tatsächlich auch ein paar Stürze gesehen. Und das hat sich halt irgendwie eingebrannt. Und die konnte ich tatsächlich mit unserer C'est la vie gestern total abholen und hat mir dann abends auch noch eine richtig schöne Nachricht geschrieben, dass sie die Stunde bei mir wunderschön fand und dass sie sich bedankt nochmal für die Einbuchung der nächsten Stunde, weil wir haben auch sofort einen Folgetermin gemacht. Und dass sie sich für meinen sehr empathischen Unterricht bedankt und dass die erste Stunde für sie heute völlig angstfrei lief. Und das sind dann immer so Bestätigungen für mich, wo ich sage, boah, du bist mit deinem Konzept auf genau dem richtigen Weg. Und genau dieses Konzept muss einfach in die Welt getragen werden. Da draußen gibt es mit Sicherheit so viele Leute, denen es genauso geht wie der Reitschülerin gestern und die sich einfach nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, weil sie vielleicht einfach noch nicht die passende Reitschule, den passenden Trainer gefunden haben. Und aus dieser kurzfristigen Idee mit meiner Freundin ist die Idee entstanden, dass ich gedacht habe, Mensch, guck doch einfach mal im Internet, was könnte denn so ein Schlagwort, so eine Überschrift für deinen Podcast sein, wenn du einen machen würdest? Und dann dachte ich schon so, oh mein Gott, du machst dir jetzt tatsächlich Gedanken über deinen eigenen Podcast. Und dann habe ich tatsächlich es gab dann so ein paar Schlagwörter. Mittlerweile gibt es ja auch ein relativ gutes Programm, was mit KI generiert ist, wo man dann auch mal sich so ein paar Tipps holen kann. Und er haute mir dann so ein paar Sachen raus. Und irgendwann kam dieses eine Schlagwort, nämlich zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Und da kriegte ich Gänsehaut, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, Leute. Und dann habe ich mir gedacht, das ist genau der richtige Titel dafür, denn wir haben, wenn wir mit dem Reiten beginnen, Herzklopfen. Und wir haben auch, wenn wir mit dem Reiten weitermachen, regelmäßig immer wieder Situationen, wo man mal Herzklopfen kriegt. Entweder aus Angst vor was Neuem, weil der Trainer auf einmal heute sagt, wir springen heute. Oder wir reiten heute mal ohne Steigbügel oder ohne Sattel. Oder wir machen heute mal was ganz anderes. Schon immer so ein bisschen dieses, oh mein Gott, was passiert heute und schaffe ich das? Und tatsächlich wiederum spiegelt sich ja alles, was wir machen, irgendwie immer mit einem Hufschlag wieder. Und das fand ich einfach als Titel so geil. Muss ich einfach sagen. Das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und da habe ich gesagt, okay, mein Titel steht, entwirfst du mal spaßenshalber einfach mal irgendwie bei dem Programm, was ich nutze, eine Vorlage, so ein Bild. Wie könnte das aussehen? Und hab da einfach mal hin und her gebastelt. Und dann stand das Titelbild. Und dann habe ich meiner Freundin geschrieben, guck mal, aus unserer fixen Idee ist ein Titel geworden und ein Titelbild. Und sie so, nein, wie kannst du nur immer so schnell so produktiv sein? Naja, ich habe gesagt, ich liege ja jetzt im Moment gerade sowieso hier auf dem Sofa rum, muss meinen Fuß hochhalten und kühlen. Da habe ich ja Zeit. Ja, und dann, ich glaube, am selben Tag habe ich tatsächlich mir noch ein Mikrofon bestellt und habe im Internet mal so geguckt nach Möglichkeiten, Podcasts aufzunehmen und was man dafür überhaupt alles braucht und benötigt und wie das überhaupt alles abläuft und ob man so einen Podcast überhaupt einfach so veröffentlichen kann und was mich das kosten würde und ist sowas überhaupt kostenlos oder muss man dafür Geld bezahlen oder wie sieht das überhaupt alles aus? Ja, und dann ist aus dieser fixen Idee die allererste Folge geworden. Und am Anfang habe ich noch so gedacht, ob du überhaupt so viele Podcast-Folgen zusammenkriegst, das ist ja schon irgendwie, welche Themen? Und kriegst du überhaupt so viel gesprochen über die verschiedenen Themen? Auch die letzte Folge mit dem ersten Turnierstart, da dachte ich im ersten Moment noch, naja, machst du halt eine kurze Folge draus, irgendwie mit so 10 Minuten oder so. Und ratzifatzi ist daraus eine Folge von 30 Minuten geworden. Und im Nachgang hört man sich dann manchmal die Folgen an und denkt sich, boah, zu dem Thema hättest du noch viel mehr erzählen können. Da fällt dir noch dies ein und jedes ein. Und das Wahnsinn. Also hätte ich nie gedacht. Und ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Podcast einfach abholen kann, dass ich ganz vielen Leuten da draußen einfach ganz viele Tipps mit auf den Weg bringen kann, wie sowas einfach ablaufen kann, dass man angstfrei seiner Leidenschaft nachgeht. Und nichts anderes ist es ja einfach. Die Leidenschaft zum Pferd, zum Thema. Und damit steige ich so ein bisschen in das Thema ein, worüber ich heute ganz gerne reden möchte, nämlich, wie ist das überhaupt, wenn man mit Pferden arbeitet? Gibt es da ein Schema F? Und ich kann euch sagen, nein. Natürlich gibt es Leitlinien, jetzt zum Beispiel die Ausbildungsskala eines Pferdes. Da ist halt so grob beschrieben, wie man innerhalb, ja, ich sag mal, im Laufe der Ausbildung des ganzen Reitpferdes das Pferd ausbildet und auch innerhalb einer Reitstunde. Das betrifft uns halt einfach im Prinzip jedes Mal auch in der Einheit. Das ist dann zum Beispiel, sind dann die Punkte Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung. Das klingt im Moment jetzt für euch vielleicht für böhmische Dörfer oder wie böhmische Dörfer, aber das hat halt schon so ein bisschen seinen Sinn, weil ihr müsst mal überlegen, jetzt mal so als grobe Idee, das Thema Takt. Wenn die Pferde jetzt so in freier Wildbahn laufen, laufen die Takt rein. Nimmt mal das sinnbildlich bei uns. Wenn wir laufen lernen, laufen wir auch erst nicht Takt rein, weil wir müssen unser Gleichgewicht finden. Haben wir dann aber unser Gleichgewicht gefunden und wir laufen Takt rein. Takt ist ja immer 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oder. Stellt euch ein Metronom vor, was immer im Takt, 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 Takt. Das ist Takt. Und wenn wir dann aber noch einmal einen ganz schweren Rucksack auf unserem Rücken haben, oder ich kann euch sagen, nachdem ich so ganz viel abgenommen habe, war das bei mir auch, dass ich manchmal gedacht habe, huch, oh Gott, du hast gerade dein Gleichgewicht und deinen Takt überhaupt gar nicht. Du musst erstmal wieder dich in deinem eigenen Körper einfinden. Und genauso geht es Pferden, wenn wir uns da draufsetzen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dieses Pferd trägt jeden Tag einen anderen Rucksack. Der Rucksack sitzt weiter hinten, der Rucksack sitzt weiter vorne, der Rucksack sitzt links, der Rucksack sitzt rechts, der Rucksack ist schwerer, der Rucksack ist leichter oder der Rucksack hat eine andere Grundstabilität. Ja? Und das macht ganz viel mit dem Pferd aus. Das heißt, das Pferd muss halt selber immer wieder unsere Disbalancen, die wir haben, mit ausgleichen und immer wieder seinen Takt neu finden. Und deswegen ist dieser Takt ganz, ganz wichtig. Und zu dieser Folge könnte ich, glaube ich, eine 45-Minuten-Stunden-Folge machen. Das Thema Takt ist das Wichtigste beim Pferd, vor allem auch bei einem jungen Pferd. Alleine schon, wenn ihr am Anfang Schritt warm reitet, dann ist das schon so, wenn ihr in dem Moment den... Ich erlebe das ganz häufig, die Reitschüler steigen auf und greifen reflexmäßig nach den Zügeln und nehmen die Zügel schon kurz. Warum machen sie das? Das kann ich euch sagen. Das machen sie, weil sie Angst haben, dass das Pferd sich irgendwie erschrecken könnte und losrennen könnte. Kontrolle. Der Mensch möchte Kontrolle haben. Und wenn du die Zügel lang lässt, hast du ein ganz kleines bisschen Kontrollverlust. Und dann muss das Pferd am langen Zügel ja erstmal seinen Takt finden. Nimmst du aber den Zügel kurz, so wie viele das am Anfang machen, störst du durch diese Zügeleinwirkung schon wieder dein Pferd in der natürlichen Bewegung und dein Pferd kann nicht mehr Takt reinlaufen. Und deswegen sage ich den Reitschülern am Anfang ruhig immer, ihr dürft die Zügel lang lassen, aber wir müssen zusehen, dass die Pferde über den Motor, über die Hinterhand Kraft aufnehmen und entwickeln, Schubkraft entwickeln und unter den Körperschwerpunkt fußen. Ich mache dazu noch ein Video parallel in der Reitschule, in der Online-Reitschule, dass ihr sowas mal sehen könnt. Aber nur mal so grob fürs Verständnis, wenn wir von Mittelschritt sprechen, dann heißt das, stellt euch das Pferd mal gedanklich vor und ihr denkt euch mal Kopf und Hals weg und ihr habt nur noch Vorhand, Bauch, das nennt man Mittelhand, und Hinterhand vor euch stehen. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, wo ihr als Reiter sitzt. Und ihr als Reiter sitzt vorwiegend vorhandlastig. Also im vorderen Bereich mit dem Gewicht auf der Vorhand. Jetzt sind Pferde von Natur aus Gänger schon Vorhandgänger. Weil die 80% des Tages den Kopf runternehmen und fressen und dadurch ihre Vorderbeine belasten. Jetzt kommt ihr da als Reiter auch noch drauf und bringt eure 70, 80, 90 Kilo mit aufs Pferd. Heißt also, dass wir noch mehr Gewicht auf der Vorhand haben. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir den Motor vom Pferd hinten immer aktivieren, nämlich die Hinterbeine. Denn wenn ihr euch mal ein Pferd vorstellt in der freien Wildbahn, wenn das flieht, was macht das? Das nimmt ruckartig den Kopf hoch, nimmt die Schulter aus dem Boden raus, nach oben. Das ist dann immer so der Moment, wo die Pferde richtig kraftvoll sind. Man spricht dann auch so ein bisschen von Kadenz, wenn die so richtig prächtig aussehen. Und dann drehen die auf der Hinterhand um und galoppieren los. Und nichts anderes nutzen wir uns in der Reiterei für die Gesunderhaltung des Pferdes, nämlich den Motor, die Hinterhand. Und im Mittelschritt sollte das so sein, dass die Pferde mit dem Hinterbein unter euch, unter den Körperschwerpunkt fußen. Und wenn euch schwerfällt, sowas mal zu beobachten, dann Beobachtet einfach mal, wo das Vorderbein, wenn ihr ein Pferd führt, ihr könnt mal rückwärts laufen ist übrigens eine sehr gute Eigenschaft für Reiter, sollte man können. Hat auch ganz viel mit dem Gleichgewicht zu tun. Und führt mal euer Pferd das nächste Mal, auch wenn ihr vielleicht kein eigenes Pferd habt in der Reitschule, ihr lauft rückwärts und das Pferd läuft vorwärts. Und ihr führt das Pferd wirklich mal fleißig Schritt. Dann beobachtet mal, wo fußt das Vorderbein ab. Und bleibt mal eine Sekunde auf diesem Abdruck und schaut mal, ob das Hinterbein in diesen Abdruck reintritt oder nicht. Tritt es nicht rein, wisst ihr, dass das Pferd noch nicht wirklich aktiv in der Hinterhand Mittelschritt geht oder rausschiebt. Wenn es reinfußt, ist das schon mal ein guter Weg. Oder die Pferde können sogar auch überfußen, das heißt, die treten über diesen Abdruck hinaus. Da muss man allerdings auch immer so ein bisschen gucken, wie ist das Exterieur, die äußere Beschaffenheit vom Pferd. Und ist das Pferd vom Körperbau her dazu überhaupt in der Lage? Das gibt es auch nochmal. Aber ich kann euch sagen, zu 80%, 85%, 90% stimmt das immer und passt das. Und wenn die Pferde wirklich Mittelschritt gehen, einen Schub aus der Hinterhand entwickeln, dann treten die über diesen Abdruck oder treten rein oder über diesen Abdruck hinaus. Und dann wisst ihr, dass das Pferd aktiv in der Hinterhand ist. Und wenn ihr dann mal so Mittelschritt führt, dann werdet ihr merken, dass das ganz schön anstrengend ist. Und das ist es für das Pferd auch. Schritt ist die schwierigste Gangart beim Pferd. Im Schritt bauen die Pferde, wenn sie richtig Mittelschritt gehen, Konditionen auf. Und jetzt beobachtet mal das nächste Mal, wenn ihr vielleicht mal irgendwo am Reitplatz steht und ihr wartet auf eure nächste Reitstunde und ihr seid ein bisschen früh und der Trainer sagt, Mensch, guckt doch zu. Dann beobachtet mal, ob dieses Pferd, was vor euch gerade auf dem Reitplatz geht, wirklich immer Mittelschritt geht. Und ihr werdet auch merken, dass es wahnsinnig schwierig ist, immer den Mittelschritt zu erreiten. Aber da liegt der Grundstock, da liegt die Basis. Denn wenn ihr mal, ich habe das ganz häufig, wenn wir hier Reitabzeichenlehrgänge haben, dann kommen öfter mal Leute mit ihren eigenen Pferden hier hin. Und dann sagen die immer, ja, also der Galopp, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten und mir fällt das beim Springen schwierig, das Pferd irgendwie ranzuschließen und irgendwie finden wir immer die Distanz nicht, das ist unser größtes Problem und so weiter. Dann gucke ich mir meistens als allererstes immer erstmal an, wie reitet derjenige Schritt. Und da sieht man eigentlich schon, wie viel Wert auf die Grundausbildung gelegt wird. Und meistens, das kann ich euch sagen, wird da sehr wenig Wert drauf gelegt, weil alle sagen, Schrittreiten. Und dieses Schrittreiten ist am Anfang für die Pferde aber ganz, ganz wichtig. Was sagt man, wenn die Pferde vor der Einheit warm geritten werden, sollten es eigentlich Minimum 10 Minuten sein, im Idealfall sogar 20 Minuten. Und Leute, geht mal 20 Minuten wirklich fleißig Schritt, Mittelschritt. Ich kann euch sagen, für einen Wiedereinsteiger, für einen Anfänger, sind wir damit eigentlich schon am Ende der Stunde. Weil ihr das krafttechnisch, konditionell und auch kopfmäßig gar nicht schafft. Und da sind wir bei dem Punkt Ausbildung des Pferdes. Den Pferden geht es genauso. Wenn die Pferde, gerade junge Pferde, wirklich am Anfang ordentlich im Schritt laufen und Mittelschritt gehen und wir merken, dass das Pferd irgendwie anfängt, am Kopf zu schlagen, am Kopf zu schütteln, unruhig zu werden, dann sind das immer Punkte, wo man sagt, dieses Pferd kann jetzt gerade nicht mehr. Muskulär, kopfmäßig, genauso wie bei uns. Und dann kann das schon mal sein, dass so eine Einheit, die wir machen, unabhängig davon, ob wir jetzt nur Schrittkritten sind, ne? Es kann auch sein, dass wir schon getrabt und galoppiert sind, aber so eine Einheit kann dann auch mal sein, dass wir sagen, nach 20 Minuten, boah, das war jetzt so geil, wir hören jetzt auf. Oder das Pferd kann gerade nicht mehr, wir hören auf. Pferdegerecht reiten. Oder wie sagt man so schön, immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und das ist einer der wichtigsten Grundsätze, den ihr euch merken müsst, wenn ihr ein guter Reiter werden möchtet. Weil Zeit, ja, natürlich bucht ihr vielleicht eine Reitstunde mit 45 oder 30 Minuten oder 60 Minuten. Aber was bringt es bitte, wenn ich mit euch weitermache, wenn wir dann merken, es wird danach nur noch schlechter oder es wird danach wieder schlechter und ihr geht mit einem komischen Gefühl nach Hause und denkt euch, am Anfang war es gut, aber am Ende war es echt total scheiße. Vielleicht ist Reiten doch nichts für mich. Ihr seid demotiviert, ihr denkt ständig über die letzten 5 Minuten nach und damit geht ihr in die nächste Einheit. Und wenn wir an die Ausbildung vom Pferd wieder denken, genauso geht das Pferd auch in die nächste Einheit. Motiviert oder unmotiviert, wenn wir es über die Uhr gedreht haben. Und da finde ich, sollte gerade in der Ausbildung vom Pferd, egal ob es ein Pferd ist, was schon in der Ausbildung ist und es wird Korrektur geritten, oder ein junges Pferd, sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Und da sind wir einfach mal bei dem System, aktuell auch in der Turnierreiterei, dass ich einfach finde, es muss sich noch was verändern. Warum gibt es Dressur-Pferdeprüfungen nur 3-, 4-, 5-jährig? Gut, man kann auch noch 6-jährig starten, wenn das Pferd noch nicht in der A platziert wurde. Aber es gibt doch auch mal Momente, wo ich sage, Mensch, mein Pferd sah 3-, 4-jährig noch so unförmig aus. Ich möchte mit dem noch überhaupt gar nicht wirklich richtig viel reiten und arbeiten. Ich will erst ab 5. Ihr müsst euch mal überlegen, ein Pferd ist erst mit 7 ausgewachsen. Mit 7 schließen sich erst die letzten Wachstumsfugen. Das heißt, ab 7 ist es erst in der Lage, voll belastbar zu sein. Und wenn ihr euch dann mal vorstellt, wenn ihr gewisse Auktionen anguckt, da werden 3-jährige Pferde mit mehreren Platzierungen in der Reitpferdeprüfung, ja, angepriesen für 20.000, 25.000 Euro oder noch mehr. Dann packe ich mir an den Kopf, weil ich mir denke, 3-jährig. Dieses Pferd ist 3-jährig ab dem 1.1. des Jahres. Heißt also, jetzt mal als Beispiel, mein Braxi, den Jungen, den ich habe, den Grauschimmel, den Apfelschimmel. Der ist jetzt kommendes Jahr, im Mai wird er erst 3. Und ab dem 1.1. ist er aber offiziell schon laut der FN als 3-jährig angesehen. Jetzt gibt es seit neuestem eine Regelung, das heißt, ja, wenn die Pferde nach dem so und so vielten geboren sind, dann dürfen die erst 3,5-jährig starten. Ist ja auch okay. Aber was ist denn 3,5-jährig? So, jetzt überlegt euch mal, 3,5-jährig wäre Ende nächsten Jahres. Das heißt, ich müsste, wenn ich sagen würde, ich würde mit dem eine Springpferdeprüfung gehen wollen, ja, 3-jährig, dann müsste ich herein theoretisch, die Springpferdeprüfung gibt es übrigens alle ab A, ne? A ist 95 cm hoch, könnt ihr euch schon vorstellen, wie hoch das ist. Dann müsste ich Anfang des Jahres mit dem anfangen, um den im Laufe des Jahres so weit zu kriegen, dass der in den Springpferde A geht. Und wenn ich Anfang des Jahres mit dem anfangen würde, Leute, dann ist der noch 2,5. Der ist noch Baby. Das ist überhaupt gar nicht möglich. Wenn ich jetzt noch den angucke, dann denke ich mir so, um Gottes Willen, vor 4-jährig brauchst du da überhaupt gar nicht drauf. Das ist der Wahnsinn. So, und was ist denn jetzt, wenn du zum Beispiel dich darauf spezialisiert hast, ein Pferd auszubilden und das zu vermarkten und zu verkaufen? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, oder ihr habt ein Pferd im Beritt und der Besitzer sagt, ich will aber, dass das Pferd spätestens Ende des Jahres das und das können muss. Gut, muss man sich vorher überlegen, ob man das Bereiter sowas überhaupt annimmt. Aber jetzt überlegt euch doch mal, wenn ich dann jetzt so ein Pferd hätte und ich würde sagen, ich würde es verkaufen wollen. Anfang 25 ist der 3-jährig. Anfang 26 ist der schon 4-jährig. Und wenn es Springpferdeprüfungen manchmal nur bis 4-jährig oder 5-jährig gibt, dann hast du nicht viel Zeit. Dann bist du eigentlich gezwungen, wenn du das System so fahren möchtest, dein Pferd frühzeitig anzureiten und anzuschieben, um es auf diesen Weg zu schicken, dass es auf dem Turnier erfolgreich ist, dass es dann irgendwann teuer vermarktet wird. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, dann ist das wirklich traurig. Und das ist für mich nicht im Sinne des Pferdes und das ist nicht pferdegerecht. Wenn wir uns mal sowieso vorstellen, dass Pferde eigentlich gar nicht zum Tragen gemacht sind, sondern eigentlich vom Ziehen, ja, dann ist es nochmal umso trauriger, dass da einfach kein Grundstock gelegt wird, einfach pferdegerechter auszubilden. Wenn ich jetzt mit der QI nächstes Jahr weiter Turniere gehen möchte, bin ich gezwungen, ganz normale A- oder dann mein Pferd irgendwann weiter auszubilden, L-Dressuren zu reiten. Und dann starte ich siebenjährig. Das Pferd ist sieben. Es ist gerade erst ausgewachsen und in der Reife voll belastet zu sein. Starte ich siebenjährig, rein theoretisch, mit 15, 18-Jährigen, sowohl Reiter als auch Pferden, die voll ausgebildet sind, die Erfahrung haben, die routiniert sind. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass du eigentlich, wenn du jetzt nicht ein richtig geiles Pferd hast, was mit dir durch dick und dünn geht, kaum Chancen hast, in irgendeiner Weise mit diesem Pferd die ersten Turniere platziert zu sein. Und wenn du Erfolg haben möchtest, bist du eigentlich gezwungen, jedes zweite Wochenende loszufahren. Denn man sagt immer so schön, nicht nur du als Reiter, sondern auch du als Pferd, auch das Pferd, braucht eigentlich immer so 10 Turniere, sagt man so im Schnitt, ne? Die ersten 10 Turniere sind Erfahrungen sammeln. Da darfst du nichts erwarten, sagt sich immer so leicht. Man geht ja trotzdem mit Erwartungen aufs Turnier. Das trifft ja nicht nur die Reiter zu, wenn die mit dem Turnieren starten, sondern halt auch die Pferde. Damit die erstmal überhaupt Routine kriegen, wissen, was auf sie ankommt. Es ist eine fremde Umgebung, wo man wieder springt oder Dressur reitet. Das ist ja alles nochmal was völlig anderes. Und da finde ich einfach, sollte viel, viel mehr Fokus auf das Wohlergehen der Pferde, auf Tierschutz gedacht werden oder gemacht werden. Und pferdegerecht, tiergeschützter reiten. Das ist einfach so. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, nämlich mit dieser Umstellung des Betriebes. Ich konnte es zum Schluss nicht mehr sehen, wie die ganzen Kinder auf den Shetland-Ponys saßen und den Shetland-Ponys einfach in den Bauch rein gebollert haben, was ja leider nun mal nochmal echt das Bild aller Reitschulen prägt. Aber das ist einfach nicht, weil sie nicht reiten können, sondern weil sie es einfach nicht anders gezeigt bekommen. Aber auch, weil es in den Betrieben manchmal gar nicht anders umsetzbar ist, weil viele Betriebe sich davor scheuen, mehr Geld für ihre Dienstleistung zu nehmen, um damit weniger Leute in die Gruppen zu packen und damit einfach mehr Zeit für den Reitschüler zu haben. Und weil immer noch in den Köpfen irgendwie da ist, dass Reiten ein bezahlbares Hobby sein muss. Muss es nicht, Leute. Es gibt genügend andere Hobbys, die preiswerter sind, natürlich. Und es gibt aber auch genügend Hobbys, die auch teuer sind. Tauchen. Was auch immer. Ja? Wo man Ausrüstung haben muss. So, und wir haben das große Pech in der Reiterei, dass wir mit einem Tier arbeiten, mit einer nicht kalkulierbaren Größe, weil die Tiere können ausfallen, die Tiere können aber auch mal eine Phase haben, wo man einfach sagt, ey, man merkt gerade, dass dieses Tier auf dem Reitplatz einfach mal eine Auszeit braucht. Ich hatte das in den Sommerferien, wo ich jetzt so ganz viele Reitstunden auch nachholen musste, da habe ich einfach auch gemerkt, der Agi, unser Haflinger zum Beispiel, der war einfach auch relativ viel eingesetzt worden. Und ich achte schon immer echt darauf, dass die Pferde nicht ja, mehr wie 2 oder 3 Einheiten am Tag gehen. Wobei Einheiten, das sind 30 Minuten Einheiten. Das ist jetzt nicht viel. Aber wenn ihr mal an den Anfang der Folge denkt mit dem Mittelschritt, dann wisst ihr, das kann aber trotzdem mega anstrengend für die Pferde sein. Und da gucke ich aber auch schon immer, dass die Einheiten halt unterschiedlich sind. Wenn ich in der ersten Einheit den Fokus darauf lege, dass wir viel Mittelschritt gehen, dann mache ich in der zweiten Einheit vielleicht ein bisschen Stangenarbeit. Und in der dritten Einheit ein bisschen Seitengänge. Also ich versuche da schon den Fokus immer wieder auf viel Abwechslung zu legen. Und meine Pferde haben immer zwischen den Einheiten Pause. Die dürfen dann wieder Pferd sein und die dürfen dann einfach auch essen, trinken, spielen. Einfach auch das machen, worauf sie gerade Lust haben. Ja, und das lässt die Motivation beim Pferd einfach auch ganz anders darstellen. Also die intrinsische Motivation, die das Pferd dann hat, in die nächste Einheit zu gehen mit dem nächsten Reitschüler, das ist ja, die ist viel größer, als wenn man immer nach Schema F arbeitet. Und das ist das, was ich mit der Umstellung einfach immer wieder gedacht habe. Ich möchte einfach pferdegerechter ausbilden. Ich möchte einfach viel mehr pro Pferd arbeiten. Ich möchte den Reitschüler einfach viel feiner werden lassen. Ich will halt einfach auch, dass die Reiter nicht nur Reiter werden, sondern Pferdemenschen. Dass man einfach ein Verständnis fürs Pferd bekommt. Dass es einfach auch mal Tage gibt, wo das Pferd auch mal vielleicht fest im Rücken ist, verspannt ist, wo es vielleicht nicht so laufen möchte, wo man merkt, ey, wir kommen hier gerade mit Reiten nicht weiter. Wir steigen einfach mal ab und machen heute den Rest der Einheit. Freiarbeit, Bodenarbeit, Seitengänge vom Boden, irgendwas, dass das Pferd einfach trotzdem aber ja, bewegt wird, dass wir an der Gesunderhaltung des Pferdes gearbeitet haben. Denn ich finde, wenn wir uns das Recht rausnehmen, ein Pferd zu reiten, dann müssen wir an uns selber appellieren. Das ist oberstes Gebot, dass wir immer wieder sagen, wir arbeiten zum Wohle des Pferdes. Und das kann man nicht, wenn wir in einer Abteilung sind mit 8 Leuten. Und das kannst du nicht, wenn du als Trainer da stehst, als vielleicht 16-jähriges Mädel und du hast da 8 Kinder, die da irgendwie auf den Ponys rumhoppeln und überhaupt gar kein Verständnis fürs Pferd haben. Das ist eine schwierige Sache, denn die Kinder müssen ja irgendwo reiten lernen. Und solche Reitschulen braucht es aber auch, damit genau Kinder die ersten Erfahrungen mit dem Pferd machen können, um überhaupt zu wissen, ist das mein Sport? Bleibe ich dran? Ja oder nein? Aber es trennt sich dann immer relativ schnell die Spreu vom Weizen, wenn es dann halt tatsächlich wirklich so ein bisschen ans Eingemachtere geht. Und wenn man wirklich mal sagt, hey, ne, du musst ein bisschen Konsequenz an den Tag legen. Du musst so ein bisschen Ehrgeiz haben in der Reiterei. Und wenn du das nicht hast, dann bleibst du vielleicht auf Dauer einfach auch nicht in der Reiterei. Aber man muss einfach, das ist halt wirklich das Wichtigste überhaupt, immer wieder ans Pferd denken. Und wir reden in den anderen Folgen nochmal über die weitere Ausbildungsskala, denn darüber kann man jetzt noch ganz unglaublich viel reden. Aber dieser Takt, das ist wirklich immer das Wichtigste. Und aus dem Takt folgt die Losgelassenheit. Und erst wenn das Pferd losgelassen unter euch läuft, dann kann es die Muskulatur richtig einsetzen und kann locker die Muskulatur mitnehmen, kann die aufbauen und stärken und kann euch als Reiter unbeschadet tragen. Und diese Losgelassenheit, die bekommt ihr nur hin, wenn ihr immer wieder gewillt seid, an euch zu arbeiten, an eurem Sitz zu arbeiten, an eurer eigenen Losgelassenheit zu arbeiten. Und nur wenn ihr gewillt seid, ständig immer wieder euch zu verbessern zum Wohle des Pferdes. Nur dann werden wir irgendwann Reiter haben, die pferdegerecht ausbilden und die Pferdemenschen sind und keine Reiter. Und mit diesen Worten würde ich diese Podcast-Folge schließen. Alles andere erzähle ich euch mal in weiteren Folgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bei allem, was ihr tut. Oder vielleicht auch eine gute Nacht oder einen guten Morgen. Und freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Leute, ich kriege schon wieder Gänsehaut bei diesem Titel. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Blick in meine Online-Reitschule werft. Und wenn du mal Lust hast, deinen Reitersitz zu analysieren, dann biete ich dir an, dieses einmal online zu machen. Du brauchst dafür nicht zu mir kommen, sondern ich biete das an, dass du mir ein Video von dir schickst und ich analysiere deinen Ritt und gebe dir mit auf den Weg, was du für deinen Reitersitz besser machen kannst. Und dadurch, dass ich ja auch in diesem Video das Pferd sehe, gebe ich dir gleich auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du vielleicht die Ausbildung von deinem Pferd nochmal mit auf ein anderes Level bringen kannst. Also schau doch mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder einschaltet oder vielleicht sogar, wenn wir uns hier mal live auf dem Hof kennenlernen.